Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten, aber die gute Nachricht ist, er lässt sich durch Vorsorge oft verhindern. Trotzdem nehmen immer noch zu wenige Menschen diese Untersuchungen wahr. Warum ist Darmkrebsvorsorge so wichtig und wie läuft eine Darmspiegelung eigentlich ab? Darüber spreche ich heute mit Professor Joachim Mertens. Er ist Facharzt für Gastroenterologie, Hepatologie und Innere Medizin sowie Partner im Gastrozentrum Hirslanden in Zürich. Herr Professor Mertens, ab welchem Alter und wie oft wird denn eigentlich eine Darmkrebsvorsorge empfohlen?
Ja, herzlichen Dank erstmal dafür, dass Sie mich hier haben. Die Darmkrebsvorsorge ist tatsächlich so ein bisschen im Fluss momentan. Wenn Sie in Europa schauen, also jetzt auch deutschsprachiges Europa, Schweiz, Österreich, Deutschland, dann ist weiterhin auch von den Fachgesellschaften die Altersgrenze von 50 Jahren empfohlen. Da sagt man, ab 50 einmal sicherlich Darmspiegeln. Das ist eigentlich die weiterhin klare Empfehlung. Vielleicht interessantes Fakt dazu. Vor rund 3 Jahren jetzt ist in den USA, auf die ja auch unsere Fachgesellschaften und unsere Mediziner doch immer wieder schauen, ist tatsächlich das Alter dort mehr oder weniger Knall auf Fall abgesenkt worden, nämlich von 50 auf 45. Das ging so ein bisschen so ein Raunen durch die Reihen, als das publiziert wurde von der dortigen amerikanischen Fachgesellschaft. Das war letztlich eine Reaktion auf sich häufende Daten und häufende Studien mit zum Teil sehr, sehr vielen Patienten, wo man gesehen hat, dass die Zahl der Darmkrebserkrankungen bei den Menschen unter 50 Jahren ziemlich drastisch angestiegen ist. Also in so einem Beobachtungszeitraum von, ich sage mal, grob 20 Jahren, also wenn man so 2000 begonnen hat, das anzugucken, über diesen Zeitraum bis jetzt 2024, hat man tatsächlich gesehen, dass die Zahl der Darmkrebsfälle bei unter 50-Jährigen sich gut verdoppelt hat. Und das war dann eben der Grund für eine amerikanische Gesellschaft, darauf zu reagieren und zu sagen, wir screenen bei uns zu spät, wir müssen früher anfangen, deshalb 45. In Europa, wie gesagt, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, bislang weiterhin 50. Wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass auch hier diese Daten kommen werden und auch hier wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine gewisse Bewegung nach unten sehen. Merken Sie sich vorerst 50. Und dann sind wir momentan noch sozusagen auf der ganz offiziell sicheren Seite.
Welche Methoden gibt es denn für die Darmkrebsvorsorge?
Naja, letztlich geht es ja bei der Darmkrebsvorsorge eben darum, möglichst frühzeitig Veränderungen im Darm zu finden, festzustellen, von denen man denkt, dass sie das Potenzial haben, bösartig zu werden, um es mal so zu formulieren. Und eine nicht invasive Möglichkeit, das zu tun, zu versuchen, ist die Möglichkeit, dass man Blut im Stuhl nachweist, also okkultes Blut, wie man sagt. Das ist jetzt nicht sozusagen, wenn einer weiß, er hat Hämorrhoiden und dann ist da irgendwie rotes Blut am Toilettenpapier, das ist eine Sache. Da mache ich den kurzen Einschub. Die Leute denken immer, rotes Blut am Papier wäre total ungefährlich und da müsste man sich nicht weiter drum kümmern. Also das ist, davor warne ich, das ist ein Trugschluss, oder? Nur weil Blut am Stuhl oder am Papier rot ist, heißt das noch lange nicht, dass das nicht vielleicht auch mal was anderes sein kann als eine Hämorrhoide. Also von daher, aber zurück zur Frage, welche Methoden? Und dann ist eben der Nachweis von Blut im Stuhl, dass man eben nicht sehen kann, eine der propagierten Methoden. Da gibt es so ein Testset im Grunde und dann sammelt man ein bisschen Stuhl ein. Das kommt dann in so ein Röhrchen oder auf so ein, je nachdem, auf so ein Blatt Papier und dann kann man das einschicken und dann wird geguckt, gibt es in dem Stuhlgang Blut. Wichtig dazu ist, muss ich ziemlich strikt an die Anweisungen halten, die dort in diesen Tests vorgegeben sind, weil sonst sind diese Tests falsch positiv. Vor allem seltener falsch negativ, weil die relativ sensitiv sind. Also die detektieren Blut sehr sensibel. Aber ich sage mal salopp, wenn Sie am Vorabend ein blutiges Steak essen, dann kann es dann schon mal sein, dass der Test positiv ist, obwohl eigentlich im Darm alles okay ist. Also von daher, da muss man wirklich lesen, was da in der Anleitung steht. Und das machen die Patienten natürlich gerne, weil da müssen sie irgendwie nicht herkommen, sie müssen dann nichts vorbereiten und so weiter, geben sie einfach ein bisschen Stuhl ab und die Sache ist gegessen. Was passiert, wenn so ein Test positiv ist? Dann ist klar oder dann kommt als nächstes der Hausarzt oder wem auch immer man den dann eingeschickt hat und sagt, schauen Sie, der Test war positiv, jetzt muss man eine Darmspiegelung machen. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist eine Bildgebung, also zum Beispiel eine Computertomographie. wo man letztlich mit einem Computertomogramm sich den Darm anguckt und sagt, okay, hat es da irgendwo Polypen, gibt es da irgendwelche Veränderungen? Auch das ist etwas, was Patienten häufig ganz attraktiv finden, weil sie sagen, naja, ist ja prima, dann muss ich mich wenigstens nicht nackig machen und sozusagen kann dann mich einfach in die Röhre legen und ist alles gut. Dazu sei vielleicht gesagt, auch die CT-Koloskopie, wie man sie heute nennt, die braucht einen vorbereiteten Darm. Also sozusagen einer der Hauptschrecken der Patienten, nämlich dass sie da diese Vorbereitung machen, den Darm ausspülen und ganz viel Durchfall haben müssen. Das bleibt ihnen nicht erspart, wenn sie eine CT-Kolo machen, sondern das müssen sie da genauso machen, weil sonst sehen sie in dem Darm nämlich gar nichts. Und dann gibt es zu bedenken, dass natürlich auch da es so ist, wenn man dann irgendetwas sieht oder meint, etwas zu sehen, dann kommt dann eben auch wieder der Hausarzt oder wer auch immer und sagt, ja, jetzt müssen Sie halt dann doch eine Darmspiegelung machen. Und dann sage ich dann den Leuten, na, dann trinken Sie halt diese köstliche Brühe dann ein zweites Mal, denn meistens findet das nicht am selben Tag statt. Also von daher, Sie sehen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Dritte Methode, das ist natürlich sozusagen mein täglich Brot, ist die Darmkrebsvorsorge mittels Darmspiegelung. Das ist natürlich in aller Munde. Und da geht es eben so, dass man den Darm vorbereitet. Man spült ihn also einmal richtig sauber. Gibt Schöneres auf dieser Welt, gibt aber auch Schlimmeres auf dieser Welt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und dann geht man zum Gastroenterologen. Der Gastroenterologe nimmt ein Endoskop in die Hand und schaut sich damit die Darmschleimhaut einmal an. Hat den Nachteil, dass man eben per se schon mal diese Vorbereitung machen muss. Das ist halt einfach so. Hat auch den Nachteil, dass man seinen Hinterteil entblößen muss. Das lässt sich nicht vermeiden. Hat aber den Vorteil, dass man eben dann im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung auch gleichzeitig therapieren kann. Also Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie eine Darmspiegelung machen, gleich auch schon etwas, was Sie finden, was vielleicht dann nicht sein sollte oder nicht hingehört oder zumindest weg soll, dass Sie das auch gleich wegnehmen. Und dann haben Sie im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie haben nämlich auf der einen Seite die Vorsorge und Sie haben gleichzeitig aber auch die Behandlung, oder? Also das ist aus meiner Sicht natürlich, aus Sicht des Gastroenterologen der große Vorteil. Das andere, was Sie natürlich haben, ist, dass am Ende läuft es eben, wie gesagt, immer wieder auf die Darmspiegelung raus. Das heißt, die Darmspiegelung gilt auch heute noch als der, wenn man so will, der Goldstandard der Vorsorge.
Nun gibt es ja, wie ich eingangs schon sagte, doch ziemlich viele Menschen, die zögern. Wer sollte denn Ihrer Meinung nach unbedingt mal zu einer Darmspiegelung gehen?
Also die Empfehlung ist klar, oder? Jeder, der das 50. Lebensjahr erreicht, der sollte eine Darmspiegelung machen. Das ist ziemlich klar. Oder, wie gesagt, wenn das, je nachdem, wie das dann auch lokal in den einzelnen Regionen oder auch Ländern organisiert ist, die jeweils empfohlene Darmkrebsvorsorge wahrnehmen. Ist es tatsächlich in der Schweiz so, dass es bestimmte Kantone gibt, die inzwischen ganz flächendeckend Darmkrebsvorsorgeprogramme eingeführt haben? Und da gibt es einzelne Kantone, die zum Beispiel eine primäre Vorsorge mit eben so einem Stuhltest machen. Und dann im Grunde damit, wenn wir so wie vorsortieren und dann sagen, alle, die einen positiven Test haben, die müssen dann aber wirklich, oder? Also das heißt, muss man sich ein bisschen auch danach richten, muss man mal mit dem Hausarzt reden, wie das so im eigenen Sprengel so organisiert ist. Aber letztlich mit 50 gehört eine Form von Darmkrebsvorsorge einfach aufs Programm. Wer sollte in jedem Fall gehen, sozusagen über dieses primär mal 50-jährige Kollektiv der Vorsorgepatienten hinaus, gibt es ganz klar natürlich Patienten, die noch höheres Risiko haben. Das sind zum einen Menschen, in deren Familie solche Darmkrebserkrankungen vorgekommen sind, oder? Also wenn es in der direkten Linie, sei es Eltern oder Geschwister, Darmkrebsfälle gibt, dann ist die Diskussion sicherlich ganz klar an dieser Stelle beendet. Dann muss man zur Darmspiegelung gehen, oder? Und da ist es sogar so, dass die Faustregel, sage ich mal, ist, 10 Jahre vor dem Auftreten einer Darmkrebserkrankung bei einem erstgradig Verwandten, also hypothetisch, Sie haben beim Vater im Alter von 52 Jahren einen Darmkrebs entdeckt, dann gehört es sich, dass die Kinder mit 42 mal eine Darmspiegelung machen lassen. Also ganz klar, Risikokollektive, Patienten, wo familiäre Darmkrebserkrankungen gehäuft vorkommen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die Vorerkrankungen haben, die mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebserkrankungen einhergehen. Die wissen das dann in der Regel auch. Da sind bestimmte entzündliche Darmerkrankungen, bestimmte Erkrankungen der Leber, die mit Darmbeeinträchtigungen einhergehen und so. Also da gibt es dann noch Einzelgruppen, aber da ist es tatsächlich so, dass dann die jeweiligen behandelnden Ärzte, weil das meistens ja auch chronisch erkrankte Patienten sind, dann schon schauen, dass das auch stattfindet.
Sie haben eben ja schon ein bisschen beschrieben, wie so eine Darmspiegelung abläuft. Können Sie das noch mal etwas genauer ausführen? Also, wie beginnt es für die Patientinnen und Patienten und wie ist der Ablauf bei diesem ganzen Vorgang?
Genau, mache ich sehr gerne, zumal das ja auch etwas ist, was wir auch unseren Patienten immer wieder erklären, sei es am Telefon oder bei einem vorbereitenden Gespräch. Letztlich ist es eben so, Sie müssen den Darm vorbereiten. Sie bekommen also von uns eine Anleitung zusammen mit einem Vorbereitungspräparat, mit dem Sie den Darm ausspülen, nicht? Das ist im Normalfall eine Flüssigkeit, unterschiedliche Volumina. Das hängt ein bisschen davon ab, was man nun gerade bekommt am Präparat. Die rührt man mit Wasser an und dann geht es in der Regel so, zumindest ist es bei uns so, dass man am Vortag eine Dosis nimmt und die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass sie am Vortag und am Untersuchungstag einen solchen Vorbereitungsdrink einnehmen. Diese Getränke lassen, sage ich mal, geschmacklich hier und da etwas zu wünschen übrig. Es gibt also noch Leckereres auf dieser Welt zu trinken. Ich sage meinen Patienten immer, achten Sie darauf, dass das Zeug richtig schön kalt ist und machen Sie am liebsten noch ein paar Eiswürfel in den Kühlschrank und vielleicht einen Schnitz Zitrone oben rein, was auch immer. Und dann trinken Sie dieses Zeug und dann trinken Sie außerdem möglichst viel klare Flüssigkeiten. In der Anleitung steht in der Regel auch drin, dass Sie in den Tagen, bevor die Untersuchung geplant ist, normalerweise ist das so 5 bis 7 Tage, darauf achten sollten, dass Sie möglichst sich faserarm ernähren. Ich sage meinen Patienten, schauen Sie einfach in den Tagen vor der Untersuchung, dass Sie Dinge essen, die, wenn Sie sie durch ein Sieb streichen würden, keine Rückstände im Sieb lassen. Also klassisches Beispiel, wenn Sie eine Tomate durch ein Sieb streichen, dann bleibt in der Regel die Schale da in dem Sieb hängen. So ist das im Darm tatsächlich auch. Wenn Sie einen Spargel durch ein Sieb streichen, dann bleibt da auch in der Regel was in dem Sieb übrig. Also das, was, wenn Sie es durch Sieb streichen, unten rauskommt und nichts mehr da ist, das ist eigentlich gut in den Tagen vor der Untersuchung. Körnerbrötchen beispielsweise lassen sich schlecht durch ein Sieb streichen. Und dann, wenn Sie das so befolgt haben mit der Ernährung in den Tagen vorher und dem Trinken von diesem Drink plus reichlich klarer Flüssigkeit, dann werden Sie feststellen, dass Sie ziemlich rasanten Durchfall bekommen. Dann halten Sie sich den Nachmittag des Vortages und auch den Vormittag des Untersuchungstages am besten in der Nähe einer Toilette auf. Und dann kommen Sie zu uns und dann, nachdem wir nochmal geklärt haben, ob das alles funktioniert hat und ob es sozusagen noch irgendwelche Fragen gibt, bekommen Sie von uns ein Schlafmedikament. Das ist auch ziemlich universell inzwischen im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, eine Substanz, die heißt Propofol. Das macht einen sehr angenehmen und eigentlich sehr fluffigen Schlaf. Und während Sie dann dieses Nickerchen machen, untersucht der Gastroenterologe mit seinem Endoskop den gesamten Dickdarm. Das heißt, er geht über den After hinein, geht dann bis ins Ende des Dickdarms, da wo der Blinddarm dranhängt, beziehungsweise der Wurmfortsatz, kann dann auch einen kurzen Blick in den Dünndarm werfen, denn der mündet ja da in den Dickdarm. Und dann zieht er sich langsam durch diesen Dickdarm zurück und schaut sich die Wände alle gut an. Und wenn er da irgendwas findet, was komisch ist, oder zum Beispiel ein Darmpolypen, das ist eigentlich das, was wir suchen, dann kann er den an Ort und Stelle gerade entfernen. Ich bringe gerne mal immer gelegentlich auch unseren Patienten gegenüber den Vergleich, dass ich sage, gucken Sie, wenn Sie zum Hautarzt gehen, dann guckt er sich Ihre äußere Oberfläche an und guckt, ob da irgendwelche ulkigen Flecken sind, die vielleicht dann nicht bleiben sollten. Und wir machen das Ganze im Grunde mit der inneren Oberfläche. Und dann wachen Sie auf nach dieser Untersuchung. Dann wollen die meisten eigentlich lieber noch ein bisschen weiter schlafen. Das lässt sich nicht immer organisieren. Und dann gibt es bei uns ein Brötchen und einen Kaffee und hinterher sitze ich mit meinen Patienten da, zeige ihnen die Bilder und erläutere ihnen, was es zu sehen gab.
Wenn Sie sagen, man sollte sich in der Nähe einer Toilette aufhalten am Tag davor oder am Vormittag, muss man sich für so eine Darmspiegelung einen Tag Urlaub nehmen?
Also letztlich muss man sagen, wenn Sie am Vormittag eine Darmspiegelung haben, morgens um 9, dann können Sie danach, wenn Sie jetzt nicht gerade wichtige Verträge unterschreiben oder Gerichtsentscheide treffen beruflich, dann können Sie danach schon arbeiten gehen. Dieses Propofol hat den sehr großen Vorteil, dass es ziemlich schnell wieder weg ist. Und ich weiß von sehr vielen, tatsächlich mich eingeschlossen, dass für eine Schreibtischtätigkeit dann zweiten Tageshälfte ist das also überhaupt gar kein Problem, oder? Wenn Sie, je nachdem, wie Sie es vertragen und je nachdem, wann die Spiegelung stattfindet, ist es tatsächlich so, dann müssen Sie sich einen Tag freimachen. Ich bin aber tatsächlich auch dazu übergegangen, Patienten dafür krank zu schreiben, weil ich der Meinung bin, dass so eine Vorsorgeuntersuchung, die kann nicht auf Kosten des Urlaubskontos gehen oder, sondern ich finde, das ist ein medizinischer Eingriff und da wird man dann auch für krank geschrieben.
Wie sicher ist denn die Darmspiegelung bei der Früherkennung von Darmkrebs?
Das ist eine spannende Frage. Wie gesagt, es gilt immer noch und weiterhin als der Goldstandard für die Darmkrebsvorsorge. Also ich will sagen, keine der Untersuchungen, die wir sonst haben, ist besser darin, Darmkrebs oder auch Vorstufen von Darmkrebs, eben sogenannte Darmpolypen, zu finden. Es hat in den letzten Jahren immer mal wieder Publikationen gegeben, die gesagt haben, hoho, vielleicht sind wir gar nicht so gut, wie wir glauben. Also sozusagen, wir bleiben selbstkritisch. Was man sagen kann, ziemlich klar, die Früherkennung mit der Darmspiegelung ist insgesamt gut. Sie ist aber auch abhängig von bestimmten Qualitätsfaktoren. Da kommt zum einen die Qualität der Vorbereitung, das hatte ich schon gesagt. Also der Darm muss wirklich quietscheblank sein, sonst ist es schwierig. Das wird er aber auch mit dieser Vorbereitungslösung. Das zweite ist, dass man weiß, dass Untersuchungen Zeit brauchen. Also sie können nicht einfach mal eben huschi-wuschi da ein Endoskop reinstecken und ruckzuck und dann sind sie fertig, und sondern man weiß heute sehr gut, dass die Qualität mit der Zeit, die sich der Untersucher nimmt, die Darmschleimhaut eingehend anzugucken, ganz klar verknüpft ist, oder? Und von daher gibt es auch Vorgaben, wie lange man sich in so einem Darm aufhalten soll. Und wenn solche optimal vorbereiteten Därme über eine ausreichend lange Zeit mit einem qualitativ guten Gerät von einem einigermaßen ausreichend erfahrenen Gastroenterologen durchgeführt wird, dann ist die Qualität der Früherkennung sehr gut. Ich meine, Sie müssen sich klar machen, wenn wir einen unauffälligen Kolonbefund haben und wir haben eben diese Voraussetzungen alle erfüllt, dann geben wir den Patienten einen 10 Jahre Zeitraum, wo wir sagen, also 10 Jahre dürfen Sie sich jetzt sicher fühlen, dass da nichts anbrennt in Ihrem Darm. Also Sie sehen, da sind wir unserer Sache dann doch auch relativ sicher.
Sie hatten vorhin ja schon gesagt, einer der Vorteile der Darmspiegelung ist, wenn dabei etwas Auffälliges entdeckt wird, kann es gleich entfernt werden. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie machen Sie das?
Ich kriege immer wieder die Frage, was sind denn eigentlich Polypen? Polypen im Darm muss man sich vorstellen wie so kleine Wucherungen von der Schleimhaut, oder? Also normalerweise, wenn man eine vorbereitete Darmschleimhaut hat, dann ist das eine ganz rosige, mit so ganz vielen Gefäßen, hat gewisse Ähnlichkeit, wenn Sie die Mundhöhle gucken, oder? Da sieht es irgendwie ähnlich aus. Und jetzt gibt es tatsächlich bei gar nicht so wenig Menschen, wir sagen so ungefähr ein Viertel der Patienten, die sich hier für eine Darmspiegelung vorstellen, die haben Polypen, dass dort eben die Schleimhaut an manchen Stellen wuchert. Und die wuchert zunächst mal, ohne dass das jetzt was Schlimmes wäre. Was man dann sieht, sind teilweise so kleine Bäumchen. Also dann wächst so wie so ein Bäumchen Schleimhaut aus der Ebene heraus. Was man auch sieht, ist manchmal, dass die Schleimhaut an einer Stelle deutlich dicker wird. Und man sagt, okay, das ist jetzt wie so ein Kissen, wo die Schleimhaut einfach mehr gewachsen ist, als sie das eigentlich sollte. Das per se ist noch kein Problem. Was wir immer machen inzwischen bei unseren Darmspiegelungen ist, dass wir immer, es kann ja nicht anders sein, 2025 eine Artificial Intelligence mitlaufen haben. Also während ich endoskopiere, habe ich sozusagen immer einen stillen Beifahrer, ein elektronisches Gehirn, was für mich mit auf die Bilder guckt. Denn Sie müssen sich vorstellen, ich stehe ja dann an einem Monitor, oder, und habe dann da so hochauflösende Bilder von Ihrem Inneren. Und dann frage ich mich immer, okay, ist das jetzt normal oder nicht? Und diese Artificial Intelligence, die hilft mir im Grunde dabei, immer gleich die Bilder zu vergleichen und zu gucken, ist das jetzt normal oder ist das nicht normal? Und dann finden Sie ein Areal, wo Sie sagen, die Artificial Intelligence und ich, die sind der Meinung, das sieht eigentlich irgendwie verändert aus gegenüber dem Rest von der Schleimhaut. Und dann ist es sehr häufig so, dass das so ein Polyp ist. Und was wir dann machen, ist, dass wir die entfernen. Die einfachste Variante, wenn es sehr, sehr kleine Polypen sind, ist, dass man die einfach mit so einer kleinen Biopsiezange entfernt. Oder dann gehen Sie mit der Zange hin, schnapp, ist das Ding weg. Dann kriege ich häufig die Frage, oh, muss man da nicht dann irgendwie das nähen oder muss man das zuklammern oder so? Wir reden ja hier zum Teil von Befunden, die bewegen sich im Bereich größenmäßig von 1, 2, 3 Millimetern, oder? Also wirklich sehr, sehr kleine Veränderungen. Und die kann man also ohne größeren Schaden anzurichten auch mal mit einer Zange wegnehmen. Wenn sie dann etwas größer sind, dann gibt es Instrumente. Häufigstes ist die sogenannte Schlinge. Muss man sich vorstellen wie ein Lasso, das durch einen Strohhalm geschoben wird. Sie können nämlich tatsächlich so einen dünnen Strohhalm mit so einem Lasso, mit so einem Metalllasso drin, durch Ihr Endoskop einführen. Und dann kommen Sie da vorne an der Endoskopspitze raus und dann platzieren Sie dieses Lasso um diesen Befund oder um diese Veränderung, die Sie wegnehmen wollen. Und dann können Sie das Lasso langsam zuziehen und dann schneidet es diese Veränderung einfach auf der Ebene der Schleimhaut ab. Das funktioniert sehr, sehr gut. Je nachdem, wie groß der Befund ist, muss man das noch ein bisschen vorbereiten, muss dann möglicherweise auch vorher noch in die Schleimhaut Flüssigkeit injizieren, dass sich das Ganze so ein bisschen abhebt, damit man es dann gut entfernen kann. Je nachdem, wie groß die Fläche war dessen, was wir da weggemacht haben, kann es auch sein, dass wir eben genau hinterher doch dann auch noch Klämmerchen drauf machen, um das Ganze wieder schön zu verschließen und die Wundheilung möglichst schnell ablaufen zu lassen. Sehr selten ist es mal so, dass man Befunde findet, die so groß sind, dass man sie ambulant nicht ohne weiteres wegmachen kann. Einfach weil je größer so ein Polyp ist, natürlich auch, ist erstens mal dann auch länger dauert oder man braucht dann Zeit. Man muss das dann mit Muße abtragen können. Und gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich das Risiko mit sehr großen Befunden steigt, dass man doch mal auch die Darmwand verletzen kann. Die Frage kommt auch immer, das Risiko für eine Verletzung der Darmwand ist sehr, sehr klein. Ich mache das jetzt also seit, weiß nicht, 15 Jahren. Habe toi, toi, toi bis jetzt zwei Fälle gehabt, wo das passiert ist. Also Sie sehen, und das bei ungefähr, weiß nicht, 1500 Untersuchungen im Jahr. Also es ist wirklich was Seltenes. Aber es ist nicht null, das Risiko. Und gerade wenn Polypen sehr groß sind, dann nimmt das Risiko zu. Das kann ein Grund sein, warum man bei sehr großen Polypen dann eben nicht in der gleichen Untersuchung sagt, okay, jetzt machen wir das einfach weg, sondern dann vernünftig ist und dann den Patienten aufwachen lässt und sagt, schauen Sie, wir haben bei Ihnen einen wirklich großen Polypen gefunden, da müssen Sie nochmal für kommen. Kann auch sein, dass man mal eine Nacht stationär dafür kommen muss. Aber das ist eine Ausnahme, es gibt selten mal, aber einfach nur diese Möglichkeit besteht. In der Regel 95, 99% der Polypen, die wir finden, entfernen wir gleich an Ort und Stelle.
Wenn Sie sagen, die Darmspiegelung ist eigentlich eine sehr sichere Methode, um Darmkrebs festzustellen, die Patienten schlafen dabei und sind danach auch in der Regel schnell wieder fit. Warum gehen denn dann trotzdem so viele Menschen nicht zur Darmkrebsvorsorge, beziehungsweise was müsste denn passieren, damit sich das ändert?
Ich glaube, es gibt sehr viele Vorurteile. Da halten sich hartnäckig quer durch die Bevölkerung Gerüchte oder irgendwelche Meinungen. Hat man mal was gehört? Ich denke, es gibt ein paar wichtige Dinge, mit denen man vielleicht aufräumen sollte. Also das erste ist mal die Tatsache, dass viele dann Angst haben oder keine Lust haben, dieses gruselige Zeug zu trinken. Dazu muss man sagen, also ja, okay, fair enough. Ich verstehe das. Das ist nicht so das leckerste Getränk, wie gesagt, auf dieser Welt, aber es ist echt machbar, oder? Also da muss man salopp gesagt, hat jetzt einmal die Pobacken zusammenkneifen und dann trinkt man das und dann ist es auch wieder gut und dann hat man im besten Fall für 10 Jahre Ruhe. Also sozusagen, es lohnt sich in dem Fall, denn mit der Untersuchung kann man wirklich Darmkrebs verhindern. Ich meine, Sie gehen zum Hautarzt, Sie gehen möglicherweise sogar zur Vorsorge für den Brustkrebs oder den Prostatakrebs, dann ist es eigentlich nur konsequent und logisch, dass man dann auch sich einmal seine innere Oberfläche angucken lässt, wo man weiß, dass es ein ziemlich häufiger Krebs ist. Oder? Also, das Getränk Nummer eins. Das ist nicht toll, aber wenn man es richtig zubereitet und sich ein bisschen mit der Illusion hingibt, es wäre jetzt ein exotischer Drink und man sitzt in Thailand am Strand, dann mag es vielleicht noch etwas leichter gehen. Das zweite ist tatsächlich vielleicht eine gewisse Scham. Also die Scham, sich da hinzulegen und dann ist man da irgendwie auch so ein bisschen entblößt und dann liegt man da und dann schläft man auch noch und einer fummelt einem am Hintern rum. Dazu sei gesagt, also. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber wie gesagt, mit meinen Kindern habe ich mal so Kopfrechnung gemacht, wie viel Popos sieht der Papa im Jahr? Ich sehe sehr, sehr viele. Also ich sehe Tausende von Hintern im Jahr. Von daher machen sich keine Gedanken. Jeder Gastroenterologe kann das hochprofessionell abstrahieren und kann sagen, das ist jetzt eine Vorsorge, ist alles gut. Oder also sozusagen, da kann man die Scham ablegen. Und im Übrigen, man geht ja nun auch mal zum Urologen oder zum Gynäkologen. Also ist jetzt auch nicht anders. Das Dritte ist vielleicht tatsächlich Sorge vor Verletzungen. Also ich höre immer wieder, dass Leute Sorge haben, dass dann doch was kaputt gehen könnte im Darm. Dazu sei gesagt, wie gesagt, ich habe das schon erwähnt, Verletzungen der Darmwand sind Gott sei Dank extrem selten. Sie sind so extrem selten, dass es eine allgemeine Empfehlung für die gesamte Bevölkerung gibt, sich dieser Untersuchung zu unterziehen. Also so eine Empfehlung würde es niemals geben, wenn das Risiko auch nur in irgendeiner Form relevant wäre und sozusagen es ein Risiko darstellen würde, eine Darmspiegelung zu machen. Von daher ist es also sozusagen staatliche Proof, dass das eine sichere Untersuchung ist. Hinzu kommt noch, auch wirklich aus der eigenen Erfahrung, Darm ist erstaunlich zäh. Also Darm macht echt eine Menge mit. Und, das sei auch noch gesagt, wenn denn dann der wirklich blöde und Gott sei Dank sehr seltene Fall eintritt, dass man tatsächlich diesen Eindruck hat, oh, da könnte eine Verletzung der Darmwand entstanden sein, dann ist man heute tatsächlich in einem guten endoskopischen Zentrum. auch insofern gut aufgehoben, als man diese Verletzung in aller Regel dann auch sofort verschließen kann wieder. In aller Regel ist es nicht so, dass dann operiert werden muss, sondern man kann das zuklammern und kann sagen, okay, jetzt muss man das beobachten. Das ist lästig und blöd und dann ist dann immer auch ein bisschen natürlich eine Kommunikationsaufgabe an den Arzt. Aber wie gesagt, Verletzungen sind extrem selten und sind in aller Regel, wenn sie denn dann unglücklicherweise auftreten, sehr gut zu beherrschen. Also von daher, das kann man, glaube ich, auch abhaken. Und dann, ja, was kommt dann? Dann ist es vielleicht manchmal so ein bisschen Vogel-Strauß-Politik. Ich erlebe tatsächlich immer wieder Menschen, die sagen, ah, das will ich eigentlich gar nicht wissen, weil wenn man dann was findet, oh Gott, dann sage ich, na ja, also das ist ja nun ein bisschen eine eigentümliche Herangehensweise, denn das ist ja nun der Clou der Vorsorge, oder? Wenn man dann was findet, dann ist ja genau das Ziel der Vorsorge erfüllt. Denn dann hat man es ja hoffentlich in der Regel gefunden zu einem Zeitpunkt, zu dem man das einfach mit einer Schlinge entfernen kann und dann ist das Problem aus der Welt und sie können fröhlich weiterleben und dann irgendwann in 5 oder in 10 Jahren das nächste Mal zur Untersuchung kommen. Aber die Vogel-Strauß-Politik zu sagen, so nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß und dann muss ich ja den Satz voll komplettieren und sagen, naja, solange bis sie dann halt einen Darmkrebs haben. Das ist natürlich, glaube ich, eine wirklich völlig falsche Angst vor der Wahrheit, weil das all diese Vorsorgeuntersuchungen ja genau das zu vermeiden versuchen. Wir wollen ja eben genau gerade keinen Krebs finden, sondern wir wollen was finden, was halt einfach zu behandeln ist. Also von daher, der Drink, das ist machbar. Die Scham, das können Sie vergessen, weil Sie gehen auch zu anderen Ärzten und Sie lassen auch andere Vorsorgeuntersuchungen hoffentlich machen. Und wie gesagt, wir alle sehen das also völlig professionell und entspannt. Die Angst vor Verletzung ist tatsächlich wirklich unbegründet. Und die Vogel-Strauß-Politik, die führt wirklich nirgendwo hin, weil da muss man auch keine Versicherung abschließen.
Vielen Dank, Herr Professor Mertens.
Danke.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.